ab wann kann man von sich selbst behaupten, man ist Whisky-Experte? Klar, es gibt Dutzende Möglichkeiten, diese Erfahrung zu bekommen. Eine davon ist zum Beispiel, mehrere tausend Whisky-Tastings zu geben und dann von der schottischen Whisky-Industrie mit deren höchsten Auszeichnung, dem Keeper of the Quaish, geehrt zu werden. So wie Helmut Knöpfle. Helmut ist einer der Whisky-Koryphäen und Top-Referenten Deutschlands. Eloquent, sympathisch und unglaublich erfahren im Bereich Scotch Whisky. Im Interview verrät er dir, was sich in Kürze bei Glenfiddich und The Balvenie ändern wird und was der größte Fehler ist, den Whisky-Fans machen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Bevor wir gleich ins Interview starten, habe ich noch eine interessante Info für dich. Denn im Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook, also der Facebook-Community zu diesem Podcast, verlosen wir diesen Monat einen seltenen 21-jährigen Ben Romack Single Malt. Dieser Tropfen, der reift in Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Fässern und ist erst seit relativ kurzer Zeit im Handel und ist bis dato der älteste Single Malt im Portfolio von Ben Romack. Wir verlosen ihn unter den 5 Mitgliedern mit den meisten Beiträgen und Kommentaren. Und ja, ich möchte dich daher wirklich herzlich einladen, jetzt Teil der Alpha Spirits Whisky Community, also dem Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook zu werden. Also einfach bei Facebook Alpha Spirits Whisky Club suchen und den Link dahin, den habe ich dir jetzt auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode gestellt. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Helmut, als ich mir zur Vorbereitung der Episode deinen Lebenslauf durchgesehen habe, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, der hat fast alle großen Spirituosenunternehmen in Deutschland durch. Klar, es gibt noch einige, für die du jetzt nicht gearbeitet hast, aber wenn ich mir das so mal ansehe, Bacardi mit Alien Single Malt Whisky Marken, Brown-Forman, Schlumberger, Gruppo Campari und seit neuestem William Grant, das ist ja schon wirklich eine Riesenmenge. Wie viel Whisky-Tastings sind da zusammengekommen? Also wie viel hast du bisher in deiner Karriere schon gehalten?
Also wenn ich überschlage und die Jahre nach und nach zusammenzähle, komme ich auf rund 4000 Vorträge, also das heißt Tastings auf der einen Seite, aber auch Schulungen oder einfach Verkostungen vor Publikum. Ja, so um die 4000 müssten es im letzten Vierteljahrhundert mittlerweile gewesen sein.
Wahnsinn, also seit 25 Jahren so viel Tastings. Und wie unterscheiden sich da Schulungen zu, ja, jetzt nochmal privatem Publikum bei Whisky-Tastings?
Also bei den Schulungen, wenn es also in den Bereich des Lebensmitteleinzelhandels geht für die Wein- und Spirituosenfachverkäufer, ist natürlich schon der Hintergrund der Spirituose beziehungsweise des Whiskys maßgebend, aber auch in bestimmter Weise das Verkaufsgespräch für den Endverbraucher oder für den Genießer, für den Connoisseur, für den abendlichen Teilnehmer spielt also nicht so sehr der Verkauf eine Rolle oder die Verkaufs- oder Kaufargumente, sondern eher das Verkosten und den gemütlichen Abend unter dem Stern von Whisky zu zelebrieren und zu genießen.
Okay, und das machst du seit, ja, wenn ich jetzt mal überschlage, so Anfang der 90er, oder?
Genau, Anfang der 90er, seit 1994.
Hast du jetzt so das Gefühl, dass sich seit der Zeit bis heute so das Publikum ein bisschen gewandelt hat, dass so die Leute, die zu einem Whisky-Tasting kommen, gewisserweise ein anderes Publikum sind als Anfang der 90er?
Unbedingt, unbedingt. Und es ist auch eine schöne Entwicklung, wenn ich so zurückdenke in die mittleren 90er, da waren es doch oftmals nur Herren ab einem gewissen Alter, ab 40, 45, mit dementsprechendem Hintergrund. Und das hat sich so im Lauf der Zeit doch sehr gewandelt, dahingehend, dass also auch der Jugendliche, möchte ich schon fast sagen, oder der Junggebliebene, also ab diesem sogenannten Legal Drinking Age, dass also die Leute, sagen wir mal, ab 28, ab 30 Jahren, dass die nun auch einen guten Weg gefunden haben, einen Whisky zu verkosten, einen Whisky zu genießen und eine Liebhaberschaft entstehen zu lassen. Und was auch dazu kommt, sehr interessant, dass sich im Laufe der Zeit auch mehr und mehr Frauen in dieses Metier, in diese sogenannte Männerdomäne hinein entwickelt oder hineingefunden haben. Das ist schon eine schöne Entwicklung, dass also nicht nur der ältere Herr sich fürs Whisky trinken und genießen interessiert.
Okay, das ist definitiv eine schöne Entwicklung. Hast du dann so in den letzten Jahren gemerkt, es gab nochmal so einen richtigen Push, dass vor allem die Frauen jetzt in den letzten Jahren anteilsmäßig zugenommen haben? Oder meinst du, das ist eher so kontinuierlich linear gestiegen seit den 90ern?
Ich denke es, das ist eine schwierige Frage. Also der Push, wenn man so möchte, der hat schon in den letzten 5 Jahren massiv zugenommen. Auch natürlich durch Bekannte meinerseits, Petra Milde oder Julia Nurney, die also sehr, sehr stark dafür kämpfen, den Whisky auch für Frauen zugänglich zu machen und ihre eigene Zielgruppe aufmachen, um eben dieses Getränk auch den Damen und den weiblichen Genießern zugänglich zu machen. Und der Hintergrund, dass also die 28- bis 30-Jährigen, wie gesagt, dass die den Weg finden, ich denke, das war eher ein linearer Bereich bis zum heutigen Tage, den man nicht unbedingt so in irgendwelchen Peaks nachvollziehen kann.
Nee, ich finde das auch deswegen, wie du das jetzt so beschreibst, eine schöne Entwicklung, weil wenn man bereit ist, im vergleichsweise jungen Alter, Ende 20, Anfang 30, so viel Geld und Single Malt ist mittlerweile einfach ein teures Hobby, so viel Geld für Genussmittel auszugeben, dann betrachtet man, finde ich, Whisky auch als Genussmittel und nicht einfach für 30 Euro bekomme ich, keine Ahnung, fast 30 kleine Stamperl und stattdessen kaufe ich mir lieber eine Flasche und genieße die und zelebriere die. Also es ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Wenn du jetzt aber die ganzen Tastings jetzt hältst, hast du da Tastings in erster Linie für deine Auftraggeber oder machst du da auch unabhängig, also zeigst du dann auch mal Marken unabhängig deines Auftraggebers bei Tastings?
Grundsätzlich natürlich für den Auftraggeber beziehungsweise für den Arbeitgeber. Da ich ja ein relativ großes Portfolio an Whiskys habe in dem Portfolio, dessen Arbeitgeber ich die Whiskys vertrete, es ist ein nicht unermüdlich, aber es ist ein großer Teil, den ich zusammenfügen kann. Und nur in sehr wenigen Ausnahmen, beispielsweise beim Whisky Roundtable in Reisbach, ist in Niederbayern gelegen, da werde ich ab und zu auch über Fremdmarken sprechen, um einfach so ein bisschen links und rechts zu beleuchten. Wobei aus der Historie heraus, wenn man schaut, so wie du eingangs gesagt hast, die Brown-Forman, Bacardi, Schlumberg und so weiter, da gehören ja Marken dazu, wenn ich die mal so kurz abreißen lasse, Jack Daniels, Woodford Reserve, Glenmorangie, Artback, Glenmorey, Bowmore, Okuntoshin, Glengarry, Yamazaki, Hakshu, Hibiki, Blendens, Glen Grant, Wild Turkey, Hudson, Glenfiddich, Balvenie, Kininvie. Und aus dieser Gesamtheit muss ich natürlich auch heute der Neutralität wegen auch in meine Tastings einfließen lassen, was ist links und was ist rechts, um auch ein komplettes Bild dem Konsumenten gegenüber abzeichnen zu können und auch eine gewisse Neutralität. Weil sonst heißt es ja nur, ach, da steht der Verkäufer vor der Audienz oder vor den Leuten und der möchte ja nur unbedingt sein Produkt, was er heute Abend vorstellt, mit Gewalt und auf Gedeih und Verderb verkaufen und anpreisen. Und je lockerer und je ungezwungener man auch über andere Marken sprechen kann, desto authentischer und natürlicher verläuft auch so ein Abend und desto mehr Vertrauen hat der Verbraucher oder der Teilnehmer eines Abends in das Gesagte und findet dann natürlich auch seinen eigenen Schwerpunkt und seine eigene Liebe zu einem bestimmten Whisky.
Okay, aber wenn du jetzt das Tasting für den Auftraggeber hast, hat der natürlich auch in letzter Instanz natürlich auch Verkaufsabsichten damit. Das heißt, er möchte ja den Leuten zeigen oder die Kunden, die Whisky-Fans von der Qualität seines Whiskys überzeugen. Inwieweit hast du dann Freiheit bei der Umsetzung des Tastings? Oder geben dir deinen Auftraggeber so häufig dann vor, die und die Whiskys bitte, die sind gerade absatzstark, bewerb die mal bitte bei den Tastings mehr. Also inwieweit hast du da freie Hand?
Also die freie Hand insoweit in Zusammenstellung der Tastingfolge. Meistens ist es so, dass der Auftraggeber nicht Campari ist. Campari als früherer Auftraggeber, der schickt mich natürlich zu einem Kunden, zu einem Fachhändler, zum Lebensmitteleinzelhandel, zu einem Fachgroßhändler beispielsweise. Und der Fachgroßhändler gibt mir vor, welche speziellen Produkte er für seine Kunden wiederum verkostet haben werden möchte. Und von dem her bin ich schon in einer gewissen Abhängigkeit, über die Produkte zu sprechen, aus meinem Portfolio selbstverständlich, die für den Kunden oder den Auftraggeber maßgebend oder wichtig sind.
Gut, aber der Dachkonzern hatte letztendlich dann auch die Verkaufsabsichten, wie wir es gerade vorhin schon angesprochen haben. Und du hast ja vorhin schon gesprochen, aufgrund der Neutralität und dass der Kunde letztendlich seine Wahl treffen kann. Kann ich mir aber vorstellen, dass jetzt der Auftraggeber jetzt kein großes Interesse daran hat, dass da plötzlich auch Konkurrenzprodukte auf dem Tisch stehen, auch wenn das der Fachhändler gerne hätte, weil die bei ihm vielleicht im Laden gerade gut laufen.
Richtig, das darf auch nicht. Es wird über Konkurrenzprodukte gesprochen, aber sie werden nicht verkostet.
Okay, ja, das dachte ich mir schon fast. Und wir hatten ja gerade über Campari und William Grant kurz gesprochen. Und Campari hatte ja bis vor kurzem den Deutschlandvertrieb für Marken wie jetzt Glenfiddich oder Balvenie. Also die Marken, die eigentlich dem Dachkonzern William Grant eigentlich gehören. Und William Grant will ja jetzt zukünftig den Vertrieb und das Marketing für seine Marken in Deutschland selbst übernehmen. Was ändert sich da diesbezüglich für Fans der beiden Marken hierzulande?
Also für diese beiden Marken wird sich zunächst nichts ändern. Also der Vertrag läuft noch bis zum 31.12.2020, wenn man es ganz genau bezeichnen möchte. Und ab dem Jahr 2021 wird William Grant & Sons Deutschland ein neues Unternehmen an den Start gehen und die Produkte aus dem Haus William Grant selbst vertreiben und selbst bewerben und eben selbst die Hand drauf haben, was mit welchen Produkten passiert. Sprich, die gesamte Range von Glenfiddich natürlich, von Balvenie, Kininvik gehört mit dazu und natürlich auch Grants Whisky. Nicht zu vergessen Monkey Shoulder, Tullamore Dew und natürlich auch Hendrick's Gin. Das sind so die großen Marken im Portfolio von William Grant.
Und also so wie ich es jetzt bei dir rausgehört habe, für den Kunden ändert sich dann quasi erstmal nichts. Das sind jetzt eher so unternehmerische Geschichten, die im Hintergrund ablaufen.
Genau, es sind also vertriebstechnische Dinge, die man intern zu beachten hat. Auf der anderen Seite ist natürlich schon angedacht, für kommendes Jahr und für die nächsten Jahre auch neue, spannende, interessante Abfüllungen auf den Markt zu bringen, weil bei weit über 40 Lagerhäusern und sehr, sehr vielen lagernden Fässern ist natürlich auch eine bestimmte Varianz da, bestimmte Abfüllungen neu auf den Weg zu bringen und den Kunden mit neuen Abfüllungen, mit neuen Varianten aus den Häusern zu begeistern und zu verwöhnen natürlich.
Stehen da jetzt schon neue Whiskys an, wo du jetzt so vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben kannst?
Es stehen Whiskys an.
Gut, okay, das ist klar.
Aber mir ist es leider noch nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Also es wird richtig spannend. Ich freue mich auch drauf. Und das, was ich bisher in den Meetings, in den Präsentationen gesehen habe, verspricht wirklich eine spannende Zukunft. Und ich freue mich schon richtig drauf, auch wieder unterwegs sein zu können. Momentan mit dem eingeschränkten Corona-Virus ist es natürlich nicht ganz einfach, aber sobald die Tore aufgemacht werden und man wieder unterwegs sein darf, werde ich natürlich auf der Straße sein und sobald eben, wie gesagt, mir möglich, auch diese Produkte bewerben und anbieten.
Das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe gedacht, ich probiere es mal, vielleicht ja. Kriege ich ja doch irgendeine interessante Info raus. wenn wir jetzt mal ganz kurz bei Balvenie bleiben, Ich würde dir jetzt gerne mal an der Stelle jetzt so mal so ein fiktives Tasting, und es geht um die Range zum Beispiel von Balvenie. Und genau, ich würde dir jetzt gerne mal ein paar Tastings, paar Balvenie Whiskys nennen, die ich gern für das Tasting verwenden möchte. Und du hättest die Aufgabe, sie in eine, ja, für dich sinnvolle Reihenfolge für das Tasting zu bringen. Okay, da wäre als erstes der Balvenie 14 Jahre Caribbean Cask, dann der Balvenie 14 Jahre Week of the Peat und der Balvenie 17 Jahre Doublewood. In welche Reihenfolge würdest du die für das Tasting bringen und warum?
Ich würde den Peat Week natürlich an den Schluss stellen oder ans Ende nehmen und vermutlich mit dem Caribbean Cask, mit dem 14-Jährigen, wenn es vom Alter her aufsteigend sein soll, nimmt man ja oft eher am Anfang die jüngeren Varianten oder die in Anführungszeichen schwächer gelagerten Varianten, auch mit weniger Alkoholgehalt beispielsweise. So würde ich also den 14-jährigen Caribbean Cask, der also über einen Zeitraum von 14 Jahren erstmal im Ex-Bourbon-Fest gelagert worden ist und dann in seiner Finishing-Zeit in karibischen Rumfässern eben veredelt worden ist, den nehme ich oder würde ich ganz bestimmt an den Anfang nehmen, um eben auch so ein bisschen, ja, zu philosophieren über das Thema Wood Finishing, über David Stewart beispielsweise, über seine Ideen, ein Wood Finishing, ein Veredeln in einem weiteren, im zweiten oder dritten Holzfass noch auf den Weg zu bringen. Was war der Hintergrund dabei und so weiter? Also Position 1, Caribbean Cask als Starter. Und dann bei diesen dreien ist es ja nicht schwer, dann den 17-jährigen Doublewood, der natürlich sehr, sehr intensiv auf den Gaumen wirkt mit seiner angenehmen Sherry-Süße, mit seinen, ja, angenehmen 43 Volumenprozent, der durchaus ein Schmeichel ist, oftmals auch bezeichnet wird in den Whisky-Tastings als Womanizer, der sehr schön auch einer Dame gestattet, den Zugang zu Whisky zu finden. Es ist nicht unbedingt so ein ausschließliches Männergetränk, sondern dieser Whisky kann durchaus auch von jedermann genossen und geliebt werden. Und ja, am Schluss, eben weil aufgrund dieser leichten Rauchigkeit, Week of Peat oder Peat Week, wie er vormals hieß, mit einem Alter von 14 Jahren, durch diese Rauchigkeit würde ich den Whisky eher ans Ende stellen, weil die Rauchigkeit doch eine gewisse Intensität hat, die vielleicht weiche, milde Geschmacksnuancen darauf folgend vielleicht etwas zu sehr ausblenden würde. Deshalb der Abschluss mit einem Peat Whisky, mit einem rauchigen oder einem torfigen Whisky.
Okay, könnte man jetzt an deiner Stelle sagen, man könnte jetzt vielleicht auch den Double Wood als letztes und den Peat Week an zweiter Position, weil, gut, also deine Begründung ist logisch, dass man den Getorften nach hinten tut, weil er ja natürlich schon eine gewisse Intensität mitbringt, die Nuancen bei weiteren Whiskys überlagern könnte. Könnte man jetzt aber auch nicht argumentieren, ich nehme den Doublewood, also den ältesten, an letzter Position, weil er auch sehr kräftige und intensive Aromen hat?
Würde genauso funktionieren, hängt aber durchaus ab von den Personen, die zuhören oder die den Whisky verkosten. Für mich selber würde ich den Whisky verkosten, ist auch diese Reihenfolge durchaus vorstellbar. Hat man eher die unbedarften, noch nicht so intensiv trainierten Whisky-Tasting-Teilnehmer, würde ich also den rauchigen Whisky an den Schluss stellen. Hat man vielleicht durchaus geübte Whisky-Trinker, die mit der Materie umzugehen wissen, also mit einem rauchigen Whisky, mit einem sherry-lastigen Whisky, mit einem Whisky, der nur im amerikanischen Ex-Bourbon-Fass gelagert worden ist. Wenn man diese Kenntnis hat, was man zu erwarten hat, zu erschmecken hat aus einem Whisky, wäre durchaus vorstellbar, auch den Doublewood Balvenie 17 ans Ende zu stellen. Würde genauso möglich sein. Meine persönliche Präferenz ist allerdings, immer den Rauchigen so ans Ende zu bringen. würdest du mir die Frage gestellt haben mit Glenfiddich beispielsweise, da gibt es ja auch aus der Experimental Series diesen Fire and Cane, auch den würde ich versuchen immer zum Schluss zu bringen.
Okay, klar. Also jetzt beim Pete Wickler natürlich aus verständlichen Gründen. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel mal den Caribbean Cask anschaue, da heißt es bei dem ja offiziell, dass er ein Aroma von Honig und Toffee haben soll. Und was ich mich da immer so frage, also ich hab jetzt den Caribbean Cask nur als Beispiel herangezogen, das könnte man bei den anderen genauso machen oder auch mittlerweile bei jedem Whisky, der irgendwo von irgendeiner Destillerie erscheint. Was ist deiner Meinung nach von solchen offiziellen Tasting Notes der Destillerien beziehungsweise von den Marketingabteilungen zu halten? Also ist das manchmal nicht nur reines Marketing, wie die Produkte gesehen werden sollen und ja nicht immer, wie sie tatsächlich sind?
Das ist natürlich ein sehr breites Umfeld, das du ansprichst. Der Begriff Tasting Note ist als durchaus Leitfaden zu verstehen und gilt auch als Leitfaden. Das ist absolut richtig. Ob nun ein Konsument genau das spürt, was in den Tasting, das kann allenfalls eine Hilfe sein, aber es ist kein Muss, bestimmte Honignoten oder die vorbeigetragene Crème Brûlée zu erkennen oder erriechen, ist immer sehr, sehr schwer. Es hat durchaus was mit Marketing zu tun, das ist richtig, aber es soll durchaus eine Hilfestellung sein, gerade aus den großen Gruppen. Ist es jetzt nun sehr rauchig, jodig, medizinisch, ist es sehr mild, weich, angenehm? Also die großen Gruppen zu clustern, wenn man so möchte, erscheint durchaus sinnvoll, sollte auch eine Hilfe für den Verbraucher darstellen, aber ist schlussendlich kein Gesetz. Weil, wenn du vorher gerade oder am Abend, eine halbe Stunde vorher, warst du gerade noch unterwegs und hast in irgendeinem Fischlokal ein Lachsbrötchen mit viel Zwiebel gegessen und gehst anschließend zur Whisky-Verkostung oder du probierst einen Whisky, dann wird's natürlich schwierig mit der vorbeigetragenen Crème Brûlée beispielsweise. Also, da muss man durchaus unterscheiden, aber die Tasting Notes können helfen und sie können auch ein Stück weit mitbegleiten, wenn man so möchte, weil natürlich eine bestimmte Art von Assoziation im Kopf stattfindet. Wenn ich dir jetzt sage, als ganz einfaches Beispiel, denke jetzt bitte nicht an den Eiffelturm. So hast du immer vom geistigen Auge, sofern du dieses den kennst, den Eiffelturm natürlich. Und genauso ist es auch bei den Tasting Notes. Man beschreibt hier, logischerweise ist es auch mit drin, dieser leichte Duft von Vanille oder diese schönen Sherry-Noten oder eine leichte rauchige Note oder eine intensive Rauchnote, wie auch immer. Aber das Gehirn versucht, nachdem man das gelesen hat, eine Verbindung herzustellen aus der Bildverknüpfung zu dem, was man tatsächlich erriechen kann. Und so ist es durchaus eine Hilfe, ein Leitfaden, aber nicht ein allgemein verbindliches Gesetz herzugehen und zu sagen, der ist jetzt nach Honig und so und so. Wird teilweise auch von den Konsumenten, die das lesen, ja, da ist mit Honig und so weiter. Und manche Leute, die neu zum Whisky kommen, lesen Honignoten, die erwarten teilweise einen Likör und denken tatsächlich an den Löffel voll Honig und der ist aber gar nicht da, weil wir haben mindestens 40 Volumenprozent Alkohol und es ist kein Likör, sondern ein Whisky und es sind nur die Nuancen kommend aus der Lagerung, aus dem Holz, aus den verschiedenen Einflüssen und somit, wie gesagt, als Leitfaden ja, aber nicht als Gesetz.
Aber klar, als Leitfaden kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es den Leuten hilft, einzelne Aromen zu entdecken. Vor allen Dingen jetzt Einsteiger, die jetzt ja noch nicht diese Erfahrung haben, wie man jetzt Aromen in einem Whisky entdeckt. Aber wenn ich jetzt mal nochmal so an den Einsteiger denke, der, wie gesagt, nicht die Erfahrung hat, Aromen zu entdecken, kann es dann nicht auch ein bisschen frustrierend sein, wenn auf dem Label steht, da drin ist Himbeere, findest du Himbeere, Crème Brûlée, Vanille und so weiter. Er entdeckt es dann aber nicht, weil er gar nicht die Fähigkeit dazu hat oder die Erfahrung. Ist es dann nicht eher ein bisschen kontraproduktiv, weil er frustriert ist?
Es könnte sich eine gewisse Frustreaktion vielleicht entwickeln, weil man nicht sofort alles er riecht, er schmeckt, was denn ein Whisky zu bieten hat. Also für den absoluten Neueinsteiger, der wird durchaus bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Geschmacksnuance oder Geschmacksrichtung, wird er vielleicht überfordert sein, wenn die Beschreibungen zu sehr detailliert kommen. Was natürlich immer funktioniert, ist die Vanille, die holzige Note oder die rauchige Note. Ich denke, dass der Neueinsteiger da auch mit einer gewissen Distanz an diese Dinge herangehen sollte und zunächst entscheidet für sich selber, schmeckt mir der Whisky oder schmeckt er nicht. Das sind mal zwei wesentliche Punkte zu entscheiden. Schmeckt mir das Rauchige, das Jodige, das Medizinische, das leichte Speyside-Aroma, die Honignoten oder eben die sherry-lastigen Töne oder Portwein oder wie auch immer.
Schieben wir jetzt an der Stelle mal die offiziellen Beschreibungen, so diese Tasting Notes, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, mal ganz kurz beiseite und schauen mal auf den Whisky-Fan, den du jetzt gerade angesprochen hast. Wenn du diesem Whisky-Fan jetzt beibringen solltest, möglichst viele Aromen selbst zu entdecken, also unabhängig jetzt mal von offiziellen Aromabeschreibungen, was würdest du ihm raten? Also wie soll er vorgehen, um möglichst viele Aromen in einem Whisky zu entdecken?
Die entdeckt er am besten, wenn er alleine ist, in einer angenehmen Umgebung und nicht beeinflusst von außen. Es gibt ja unzählige Meinungen, es gibt Videos, es gibt Aussagen von Profis, es gibt Aussagen von Amateuren und natürlich auch von sogenannten selbsternannten Sensorikern. Also mein Tipp für die Technik des Einsteigers würde lauten, nicht abschauen, lass dich nicht beeinflussen, was andere machen. Es gibt auf so Whisky-Messen sind manche Leute, die riechen erstmal mit einem Nasenloch, dann mit dem anderen, dann knapp über der Flüssigkeit, dann schwenken sie, dann schütteln sie, dann drehen sie es auf den Kopf, dann kommt ein Tropfen Wasser dazu. Also das wird mittlerweile ein Ritual, wo der Neueinsteiger absolut überfordert ist, weil er nicht weiß, was wird damit bezweckt überhaupt. Deshalb möge der Neueinsteiger einfach den Whisky im Glas haben, zunächst mal erriechen, herauszufinden, was kann ich überhaupt spüren. Bei 40 oder noch mehr Volumenprozent Alkohol ist natürlich das Kribbeln in der Nase aufgrund der volatilen Stoffe, auch des Alkohols, auch anstrengend am Anfang. Sollte das so sein, kann man durchaus ein paar Tropfen Wasser dem Whisky hinzufügen und dann einfach rumspielen, in Anführungszeichen, mit den Hintergründen, was passiert denn eigentlich, wenn ich an dem Glas, an der Flüssigkeit, an dem Whisky rieche. Erinnere dich auch daran, wie war es denn früher, die frisch gebackenen Plätzchen während der Weihnachtszeit, wie hat man die errochen? Die waren von weit weg erriechbar, die waren von nahe riechbar. Oder wie ist es mit, wenn die Freundin, die Frau, die Mutter, wer auch immer einen Blumenstrauß bekommen hat, wie geht man ran und erriecht eine Nelke, eine Rose, eine Narzisse, wie auch immer. Was fühlt man dabei? Was spürt man dabei? Was kann man erriechen? Welche Assoziationen hat man? Und genau das Gleiche übertragen auf den Whisky, diese verschiedenen Duftnuancen, diese Duftnoten einfach aufzunehmen, einfach erfahren zu lassen, was macht der Duft mit meiner Nase und welche Assoziationen habe ich damit? Verbinde ich was Positives, was Superschönes oder ist es vielleicht auch in Teilen etwas abstoßend, wenn ich irgendwelche Gerüche gar nicht mag? Also ruhig und entspannt an die Sache herangehen und nicht abschauen, was andere vormachen oder sagen.
Das ist ein sehr schöner Vergleich auch mit den Blätzchen und mit den Blumen. Und du hast es auch gerade angesprochen, gibst du, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben jetzt einen Whisky mit 4 Zl, was würdest du da empfehlen, wie viel Tropfen Wasser hinzu, weil du hast jetzt von Tropfen gesprochen, also nur ein paar oder schon einen ordentlichen Schluck?
Also die Top-Verkoster, die in den Labors, die in der Kreation des Whiskys arbeiten, die geben teilweise bis zu 50 oder noch mehr Prozent der Menge an Wasser hinzu, um einfach den Alkohol auszublenden und um tatsächlich die Duftstoffe kommend aus dem Holz, aus der Fasslagerung erkennen zu können. Das würde einem Whisky-Neueinsteiger, einem Whisky-Genießer nicht unbedingt so viel Spaß machen, weil dann hat er nur einen sehr, sehr stark verdünnten Whisky und hätte kein dementsprechendes Geschmackserlebnis mehr. Wir sprechen also tatsächlich von tropfenweiser Hinzugabe des Wassers, von stillem Wasser in den Whisky. Ob das nun mit einer Pipette, mit einem Strohhalm oder mit einem Teelöffel abzulaufen hat, bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann mir auch eine Goldpipette mit Glasaufsatz für 3.000 Euro anschaffen, aber die hat auch nur ein Ziel, tropfenweise das Wasser dem Whisky hinzuzufügen. Also es geht auch, wie gesagt, ein Teelöffel beispielsweise. Und durch die Hinzugabe zunächst 2 Tropfen, 3 Tropfen, also eher sparsam, weil wenn der Whisky zu dünnflüssig wird, dann kann ich nicht mehr zurückführen, beziehungsweise ich könnte wieder Whisky draufschenken, aber dann wird es etwas unübersichtlich. Also tropfenweise, der Schotte spricht davon, to release the serpent oder to release the snake, also die Schlange freilassen. Durch die tropfenweise Hinzugabe des Wassers öffnet sich die Oberflächenstruktur und hat ein breiteres, intensiveres und schöneres Duft- und Geschmackserlebnis, wenn sich also der Whisky mit ein paar Tropfen stillem Wasser öffnen kann und bereit ist zum Genuss natürlich.
Gut, also mit dem Wasser, klar, extremen Einfluss auf die Aromen, das hast du gerade beschrieben. Und es hätte ja natürlich zwangsläufig auch extremen Einfluss auf die Textur. Und wenn ich mir jetzt so die meisten Texturbeschreibungen jetzt bei Whiskys anschaue, spricht man meistens dann von soft oder mild, weil, ja, ich hab einfach den Eindruck, man schreibt soft oder mild drauf, weil es sich einfach besser verkauft in der Masse an Whisky-Fans. Aber trotzdem bildet ja das bei weitem nicht die Komplexität der Textur bei Whisky ab. Bindest du bei deinen Tastings auch konkret die Textur mit ein und versuchst die Leute sie beschreiben zu lassen oder hilfst ihnen bei der Entdeckung der Textur?
Also der Begriff Textur, der kommt eher aus dem lebensmitteltechnologischen Segment, weil eine Textur ist besser spürbar bei Softeis oder bei Kartoffelchips oder bei Dingen, die man auch beißen kann, die ein bestimmtes Mundgefühl geben. Eine Textur in der Flüssigkeit ist dahin gegeben, wie homogen befindet sich die Fasslagerung im Vergleich zum Destillerie-Charakter und natürlich auch zum Alkoholgehalt. Also diese 3 Komponenten mit Masse ergeben die Textur. Wir kennen mit Sicherheit hochprozentige Whiskys, deren Textur auf der Zunge sehr, sehr angenehm ist, wo man nicht spürt, dass ein Scotch-Whisky, ein fassgelagerter oder fassstärke-Whisky, dass der über 57 oder 58 Volumenprozent Alkohol besitzt, weil eben die Textur in der Einbindung verschiedener Komponenten sehr, sehr angenehm ist. Also bei den Tastings spreche ich durchaus von dem Thema Textur, was also dieses Gesamtkonstrukt Whisky ausmacht, die Alkoholgröße, die Alkoholstärke in Abhängigkeit vom Lager mit dem Destillats- oder Distillery-Charakter. Wenn diese 3 Dinge in einer schönen Abhängigkeit sind, dass alles ausgewogen ist, dann habe ich durchaus eine angenehme, schöne Textur, die mich verleitet, auch morgen und übermorgen nochmal ein Glas trinken zu wollen.
Und wie beschreibst du dann konkret das Mundgefühl? Weil es ist ja schon ein konkreter Punkt der Qualität eines Whiskys, ob er jetzt scharf ist, ob teilweise der Vorlauf durchkommt, dadurch eine gewisse Schärfe erzeugt. Wie beschreibst du dann quasi das Mundgefühl bei den Tastings?
Ja, das Mundgefühl ist eben diese Zusammenarbeit von dem Spüren auf der Zunge, am Gaumen und auch dem Erriechen, also dem Gesamtkonstrukt der Sensorik, die ein Whisky zu bieten hat. Es ist Bei den Tastings ist es nicht ganz einfach, wenn man von einer Textur spricht und hat 30, 35, teilweise über 100 Leute in der Audienz sitzen, um über das Thema Textur zu sprechen. Warum? Weil ich kann die Textur nur meiner Meinung nach im Stillen und in der Konzentration auf den Whisky erkennen, erspüren und erfühlen. Beispiel dazu, ich bin auf einer Whisky-Messe, um mich rum sind 1000, 1200 Leute, eine Band spielt im Hintergrund, gegenüber hat man noch einen Käsestand, es wird noch Schokolade gereicht und irgendwo gibt's auch noch Kaffee und Apfelkuchen beispielsweise. So, wie kann ich in dieser Umgebung den Whisky in seiner Textur nach meinem subjektiven Empfinden genau erkennen und mich daran erfreuen? Ich würde sagen, würde nicht unbedingt so möglich sein im Vergleich, wenn ich auch mit Freunden natürlich oder alleine zu Hause, wenn ich das möchte, den Whisky so zu erfahren, wie er in seiner eigenen Eigenschaft sich mir gegenüber eröffnet, möchte ich schon mal fast sagen. Als Beispiel dazu, jetzt wird man sagen, auf den Whisky-Messen, da wird ja so viel Whisky getrunken, das geht schon und dann trinken wir den und den und den. Ist ja ganz lustig, aber versuch mal in einer Diskothek bei lauter Musik und bei heftigen Lichteffekten eine mittelschwere Rechnung zu lösen. Nicht aufgeschrieben, sondern nur wörtlich übertragen. Du wirst es nicht schaffen. Und das Problem ist genau das Gleiche, dass ich eine Textur weniger gut erkennen kann, wenn ich in einer lauten Umgebung bin oder in einem Tasting, wo viele Leute drin sitzen. Also ich brauche die Ruhe, um erkennen zu können, wie gibt sich die Flüssigkeit der Whisky, die Abhängigkeit der verschiedenen Komponenten bei mir am Gaumen und wie stark lasse ich zu, von der Textur beeinflusst zu sein. Der eine, ein starker Raucher beispielsweise, der viel Whisky trinkt, hat ein anderes Empfinden zum Thema Textur als derjenige, der zum zweiten Mal in seinem Leben im zarten Alter von 28 oder 29 Jahren einen Whisky genießt. Also auch die persönlichen Präferenzen, die Unterschiede und woher kommt der Mensch, der einen Whisky verkostet, die sind ebenfalls sehr, sehr unterschiedlich und können nicht über einen Kamm geschert werden.
Gut, also sich sowas bewusst zu machen, ist ja schon, würde ich fast schon so der höheren Kunst der Whisky-Verkostung zuschreiben. Wenn wir jetzt mal aber so nochmal den Einsteiger anschauen, was würdest du sagen, was ist so der größte Fehler, den Whisky-Einsteiger bei der Verkostung machen?
Der größte Fehler ist ganz, ganz einfach. Dass die auf andere hören. Meistens ist egal, bei Whisky-Tastings, bei Messen, überall, wo irgendwas mit Whisky zu tun ist, kommen die Leute zu zweit, zu dritt oder in Gruppen und da ist einer oder mehrere dabei, die den Rest der Gruppe oder, wenn sie zu zweit sind, ihren Neuling sehr stark beeinflussen. Bei den Whisky-Messen stehen sie dann am Stand, sagen, kenne ich zu den Flaschen, die da stehen, dann kennen sie irgendeinen nicht, kenne ich nicht, den will ich probieren. Und der ist so super, erzählt dann eine Story drüber und beeinflusst natürlich einen Neueinsteiger, der gar nicht weiß, worum es geht. Und das ist auch die Empfehlung, oder auch damit verbunden der große Fehler, nicht auf andere zu hören. Lass dich nicht beeinflussen beim Genießen von Whisky. Wenn dein bester Freund oder dein Chef oder irgendein Whisky-Papst, wenn der sagt, der Whisky mit 54 Parts per Million Rauchanteil ist das Nonplusultra, das heißt, dass es ihm schmeckt. Das heißt aber nicht, dass es dem Rest der Welt schmecken muss. Also muss jeder für sich selber entscheiden und seine eigene Meinung finden und den Fehler vermeiden, das aufzunehmen, was andere vorbeten, weil sie es vielleicht auch irgendwo gehört haben und vielleicht auch nur nachplappern, sondern einfach eine eigene Meinung haben, eine eigene Meinung definieren und bei dieser Meinung auch bleiben. Es ist nicht immer der 40-jährige Whisky, der 3.000, 4.000 Euro kostet, ist das Nonplusultra. Wenn ich Blindverkostungen mache, wo die Gäste nicht wissen, was sie im Glas haben, ist oftmals so, dass ein junger, angenehmer, milder Whisky in Längen ein altes Produkt schlägt, dessen Holzeinfluss vielleicht schon zu lange gewesen ist, sondern oder die Liebhaberschaft viel mehr auf den Distillery-Charakter geht und nicht auf den langen Einfluss der Holzfasslagerung. Und das ist auch sehr, sehr interessant bei meinen Erfahrungen über die letzten Jahre hinweg.
Okay. Nee, es ist wirklich ein sehr schöner Ansatz, vor allem auch so ein Ratschlag, den ich ja absolut voll unterstreichen kann, den ich bisher aber, muss ich echt zugeben, sehr, sehr selten von jemandem gehört habe, der sich mit Whisky auskennt. Weil die meisten sind ja schon, möchten helfen, indem sie ihre Erfahrung weitergeben, aber einfach mal so einen Ansatz zu sagen, mach erstmal deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Fehler und dann kann man ihn leiten. Also das find ich einen sehr schönen, sehr interessanten Ansatz. Wenn man jetzt mal die private Verkostung jetzt vergleicht so mit der professionellen, weil du bist ja auch professionelle Verkostung, du bist zum Beispiel Chairman of Jury der ISW, also dem Internationalen Spirituosenwettbewerb. Wie läuft da bei euch so die Verkostung von Whisky auf professioneller Ebene ab?
Ja, die professionelle Ebene hat also nichts mit einem schönen, bunten Nachmittag zu tun, sondern das Frühstück ist sehr, sehr leise gewählt. Das heißt also, es gibt kein Paprika, kein Zwiebel, kein Knoblauch oder solche Dinge, um den Gaumen, die Zunge, die Nase möglichst auf der Null-Hypothese praktisch zu halten, um möglichst über den Tag hinweg viel erriechen und schmecken zu können. Also über den Tag hinweg gibt es 6 Flights, 7 Flights mit vielleicht 2, 3, 4 Proben pro Flight bis zu 10 oder 12, die man in einer Reihe verkostet. Und da ist natürlich die Nase sehr, sehr gefragt, auch Unterschiede herauszuarbeiten, die Textur herauszuarbeiten und dann zu bewerten, welche Flüssigkeit, weil es ist eine komplette Blindverkostung. Das Einzige, was ich auf dem Verkosterblatt habe, ist, es ist ein Whisky, hat zwischen 43 und 48, meinetwegen als Beispiel, Volumenprozent Alkohol und ist zwischen 12 und 20 Jahren gelagert. Mehr habe ich nicht. Ich habe also keine definitive Leistung auf dem Verkosterblatt. Das heißt, der Whisky ist 15 Jahre, hat 43,8 Volumenprozent. Dann könnten die Spezialisten nämlich schon ganz genau erahnen, um welches Produkt es sich geht. Gerade wenn wir jetzt mit 54,2 Volumenprozent kommen von der Whiskyinsel Isla, weiß man sofort, um welches Produkt es sich handelt beispielsweise. Also hat man immer eine Range an Möglichkeiten, um nicht erahnen zu können, warum geht es da eigentlich, um welches konkrete Produkt. Und somit bin ich also nur meinem eigenen Sinn, meiner eigenen Empfindung, meiner Nase überlassen, das Produkt zu erriechen, zu erkennen, zu bewerten, mag ich es oder mag ich es nicht, inwieweit habe ich einen Holzeinfluss, einen fruchtigen Eindruck und inwieweit harmoniert diese verschiedene Texturanalyse mit meiner Nase, inwieweit mag ich den gerne? Und aufgrund dieser Gesamtheit der Verkostungen, es sind immer in einer Jury, sind 7 Personen anwesend, der Mittelwert wird praktisch errechnet und somit hat man dann die Möglichkeit, eine Goldmedaille zu erhalten, wenn er also viele Punkte erhält bei dem Verkosten oder eben wenige. Und somit hat man also ein mehr oder weniger ein Ziel vor Augen, wie eben ein Whisky geartet und gestaltet ist. Es ist immer nur eine Zeitaufnahme natürlich von 7 Leuten, die vielleicht stellvertretend für viele andere sprechen. Aber das heißt in der letztlichen Folge auch nicht, dass der Whisky einem schmecken muss, der vielleicht nur auf Cognac oder nur auf Sherry seinen Blick richtet. Also es immer hat natürlich was mit Subjektivität zu tun und kann nie allumspannend als Gesetz verabschiedet werden.
Weil du jetzt auch gerade Subjektivität ansprichst. Ich weiß jetzt zum Beispiel von einer Malt Distillery aus den Highlands, also wahrscheinlich gibt es noch einige andere, ich weiß es nur gerade von einem aktuellen Beispiel, dass die extra die Fassauswahl eines ihrer Standard-Whiskys so lange geändert haben, bis auch der, also der letzte Single Malt in deren Portfolio eine internationale Auszeichnung bekam. Also das heißt, die Whiskys werden dann auch mit Hinblick auf Auszeichnungen kreiert. Und da frage ich mich, ist das dann noch im Sinne der Sache, also dass man ein Produkt so lange optimiert, bis es einer gewissen Jury schmeckt? Also ist das dann nicht ein bisschen am Whisky-Fan vorbeigearbeitet?
Ja, die Frage stellt sich, wer ist Whisky-Fan, wer ist der Konsument und wer ist der schlussendliche Gewinner aus dem gesamten Konsum? Als Beispiel dazu könnte ich, fällt mir gerade so ein, Dieter Bohlen ins Feld führen. Dieter Bohlen nennt sich der, wie heißt der King of Pop? Nee, das war Michael Jackson. Der Pop-Titan, so heißt er. So, Dieter Bohlen, der Pop-Titan. Ich behaupte, der Dieter Bohlen hat einen absolut mittelmäßigen Geschmack. Nicht sehr stark nach links, nicht sehr stark nach rechts. Er ist vollkommen in der Mitte. Aber in der Mitte sind die meisten Leute, die diesen Musikstil am liebsten hören und beanspruchen. Und genauso ist es auch in der Industrie vielleicht, dass man ein Produkt so gestaltet und von der Lagerung her so abfüllt und so generiert, wenn man diesen Begriff verwenden darf, dass er eben einem breiten Anspruch des Volkes gerecht wird und vielen Leuten schmeckt. Ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll für den Whisky-Konnoisseur, mit Sicherheit nicht, aber für die Leute, die nicht so viel wissen zum Genuss von Whisky, die einen guten sogenannten All-Day-Whisky haben wollen, jeden Tag einen trinken wollen, für die ist so eine Abfüllung durchaus erhältlich und ist durchaus im Sinne des Erfinders. Wobei andere Abfüllungen natürlich wieder in ganz andere Ecken schlagen, sehr rauchig, sehr torfig, sehr sherry-lastig beispielsweise, dass also nur bestimmte Zielgruppen bespielen, für die ein normaler Konsument, der nicht das tiefe Wissen zum Thema Whisky hat, gar nicht betrifft. Also so ist die kurze Annahme dieser Situation.
Gut, aber dafür haben ja die Destillerien und die Unternehmen eigentlich so ihre Produktentwickler und ihre Master-Distiller. Warum brauche ich dann eigentlich noch eine Jury dafür oder beziehungsweise die Meinung der Jury? Weil letztendlich geht es ja eigentlich nur um diesen Aufkleber auf der Flasche, um den Umsatz zu steigern. Also das war eben der Punkt. Ist das dann noch wirklich von Vorteil für den Whisky-Fan? Weil wenn man es jetzt so nimmt, wie du gerade beschrieben hast, dass man einfach versucht, einen Whisky zu kreieren, der Masse an Whisky-Fans schmeckt, ist ja logisch, der Whisky soll sich natürlich auch verkaufen. Aber in dem Moment, wo ich auf eine Auszeichnung hinarbeite, dann arbeite ich ja nicht mehr mit Blick auf den Whisky-Trinker, auf den Whisky-Konsumenten, sondern eigentlich nur noch mit Blick auf die Jury, also die Jury glücklich zu machen. Und das ist das, wo ich mich frage, ist das dann noch im Sinne des Whisky-Fans?
Ob das so in Gänze möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Und zwar deshalb, weil die Jury nicht immer gleichbleibend ist. Die Jury wird teilweise auch bunt zusammengewürfelt. Und ich habe in einem Jahr wird zum Beispiel eine Spirituose von einer bestimmten Jury gut beziehungsweise besser bewertet. Im nächsten Jahr kann es sein, dass sie noch mehr Punkte erreicht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die unterschiedliche Jury sich unterschiedlich ausbildet und ein anderes Empfinden hat. Also ist es nicht unbedingt so eine Zeitaufnahme, sondern man müsste dann über die Jahre hinweg die Bewertungen der Jurys im Fünfjahreslauf beispielsweise nachverfolgen und mit aufzeichnen, wie wurde ein Whisky in welchem Jahr mit welchen Punkten bewertet. Weil das ist auch immer unterschiedlich. Für mich schwer oder nicht unbedingt leicht vorstellbar, nur anhand von Jury-Aussagen einen Whisky so herzustellen, wie man ihn für die breite Masse möchte. Das ist richtig, das hast du richtig gesagt, dass also die Master Blender, die Malt Master dafür mit Masse in Verantwortung stehen, einen Whisky so zu kreieren, dass er dem Volk der breiten Masse, wenn man das möchte, einem 12-Jährigen, einem 14-, 15-Jährigen, 15-Jährigen, wo also dementsprechend auch Stocks da sind, dass man hier ein schönes Produkt in die Welt schicken kann. Es wird umso extremer, in Anführungszeichen natürlich, je begrenzter die Ware ist, die Flüssigkeit ist, der Whisky ist, desto extremer vom Geschmack und desto extremer geht es natürlich auch nach oben im Verkaufspreis. Natürlich. Also immer zugeschnitten auf bestimmte Zielgruppen. Und da hat natürlich auch das Marketing, die Marketingabteilungen die Hand drauf, die ganz bestimmte Trinkanlässe auf der einen Seite, aber auch ganz bestimmte Produkte, Produktausstattungen ins Leben rufen, um bestimmte Zielgruppen, sei es nun als Geschenk oder als Konsumanlass, entstehen zu lassen in den Köpfen der Konsumenten.
Okay, lass uns an.
Also ein schwieriges Thema.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, vor allen Dingen, weil man halt auch einfach, ja, natürlich die keine Interna der Destillerien kennt. Und die andere Sache ist, möchte man sie eigentlich auch als Whisky-Trinker kennen? Weil letzten Endes interessiert mich ja nur, bringt mir der Whisky eine schöne Zeit und nicht, welche internen Abläufe sind bei der Destillerie gelaufen, um diesen Whisky zu kreieren.
Oh ja.
Sehe ich genauso. Lass uns jetzt an der Stelle mal kurz weg von der professionellen Ebene gehen. Denn ja, ich denke mal, auf dieser professionellen Ebene verkostest du für dich abends privat den Whisky ja nicht auch noch. Wie läuft das da? Also gehen wir jetzt mal davon aus, ich schenke dir einen Whisky und du verkostest ihn, um herauszufinden, wie er dir schmeckt. Wie würdest du da vorgehen? Also hast du da spezielle Techniken?
Die Technik ist natürlich schon irgendwo verwandt mit der, das macht man automatisch. Man kommt ja aus dem Ding nicht mehr raus, schlussendlich. Wenn du einen Konditor losschickst, der wird immer irgendwo an einer fremden Bäckerei vorbeigehen und wird immer gucken, wie sieht die Schwarzwälder aus, wie ist der Apfelkuchen, wie sind die Nussschnecken. Und genauso ist es auch bei mir. Wenn, egal wo ich bin und man mir einen Whisky, einen Cognac, was auch immer einschenkt, im Nosing Glas beispielsweise. Ich habe immer den gleichen Vollzugszwang, das Glas zu nehmen und erstmal die Nase ans Glas zu halten. Man muss tatsächlich von einem sogenannten Vollzugszwang sprechen, dass es immer die gleiche Bewegung ist. Aber im privaten Umfeld ist es natürlich wesentlicher oder wesentlich gelassener, nicht herzugehen und dann sofort die Vanille zu suchen, den Rauch zu suchen, wie viel Alkoholgehalt könnte er haben, sondern im privaten Umfeld erfreut man sich viel mehr am Gesamtgebilde, am Entspanntsein und einfach mal selbst zu reflektieren, wenn ich jetzt nicht weiß, du hast mir ein Whisky eingeschenkt, es kann irgendeiner sein, egal ob 5 Jahre, ob 50 Jahre, ganz egal. Der Whisky ist im Glas, ich lasse den Whisky einfach auf mich wirken, weil ich weiß, du bist ein Freund und du hast mir nichts Schlechtes ins Glas eingeschenkt. Also reflektiere ich natürlich das Wissen, das ich habe, mit dem, was ich im Glas erkenne, in Verbindung mit dem, was ein Freund mir kredenzt hat, eingeschenkt hat, und versuche daraus eine schöne Stimmung zu erleben, um einfach diesen Moment auch zu genießen, unter Freunden natürlich. Und das ist ein ganz großer Punkt. Natürlich würde ich auch mal nachgucken, schmeckt der Whisky oder schmeckt er nicht. Meistens schmeckt er natürlich, weil ein Whisky hat immer sehr, sehr positive und vorteilhafte Eigenschaften. Aber im privaten Umfeld einfach den Whisky wirken zu lassen, ohne jetzt dieses stringente Abhandeln von Parametern, was man erriecht, sondern einfach sich zurückzulehnen, an dem Whisky zu riechen, den Whisky zu trinken, ihn eine gewisse Zeit im Mund zu behalten, bei den Verkostungen guckt man den ja leider wieder aus. Und in unserem privaten Umfeld, wenn wir uns abends treffen, dann darf man den Whisky natürlich auch trinken, also runterschlucken und diesen Nachhall, diesen Abgang auch aktiv spüren und einfach genießen und den Abend einfach sein lassen. Und das ist das Schöne und das Angenehme, Und deshalb denke ich, eine spezielle Technik brauche ich nicht, um privat zu trinken oder zu verkosten, sondern es geht vielmehr um die Stimmung außenrum, die einen Whisky natürlich auch trägt. Also der Whisky ist praktisch so das Parkett des Abends, und wir können den Abend über auf diesem Parkett tanzen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich und auch sehr schöne Einstellung, finde ich, weil das nimmt so dem Ganzen ein bisschen so den Druck und man konzentriert sich so ein bisschen auf das Wesentliche, weshalb man eigentlich Whisky trinkt. Und wenn du jetzt so den Whisky dabei genießt, also völlig, völlig zwanglos und jetzt einfach nur dich erfreust von dem, was du entdeckst, ohne jetzt wirklich professionell auf Suche zu gehen, lässt du da den Whisky auch atmen? Also stellst du ihn einfach mal hin und lässt ihm einige Minuten Ruhe?
Unbedingt, ja.
Wie lang ungefähr? Also,
das kommt auf die Situation an. Je nachdem, wenn man im Gespräch ist und was ist das Ziel des Abends. Es kommt oftmals auch vor, wird eingeschenkt, dann wird erstmal angestoßen und dann steht das Glas. Und erst bei dem zweiten Schluck, nachdem der Whisky 3 Minuten, 5 Minuten vielleicht gestanden ist, wenn man ihn dann nochmal erriecht und nochmal verkostet, hat ein ganz anderes Erscheinungsbild, subjektiverweise natürlich, als wenn er frisch aus der Flasche kommt und sofort zum Anstoßen verkostet oder getrunken wird. Also ein paar Minuten, je nach Alter natürlich, würde ich dem Whisky immer Zeit geben. Und Whisky hat ja auch den Anspruch, die Whisky-Geschichte an sich ist ja älter als 500 Jahre. Und ein Whisky muss mindestens, wissen wir alle, über 3 Jahre mindestens im Fass gelegen sein. Meistens sind sie älter, 18, 12, 15 Jahre. Also ist auch der Anspruch, wenn ich sage, ich habe einen 12-jährigen Whisky, dann ist das keine Wirkungsdroge, die sofort verkonsumiert werden muss, sondern sie ist ein Genussmittel. Und das heißt, dass das kann nur erahnen, wer mal eingesperrt gewesen ist, nicht unbedingt von seiner Frau, sondern wer mal im Gefängnis war oder sowas mal mitgemacht hat, auch wenn es nur aus Spaß ist für einen kurzen Zeitraum. Wie lange ist der Zeitraum von 12 Jahren, den der Whisky im Fass gelagert worden ist? So, und dieser Anspruch herzugehen, den Whisky auch gebührend zu genießen, den erstmal stehen zu lassen. Der vor 12 Jahren, das war also im Jahr 2008, ich sage das oftmals auch zu meinen Zuhörern, wenn wir einen 12- und 15-Jährigen, 21-Jährigen, dann lasse ich die Leute rechnen. Was haben Sie heute oder in diesem Jahr vor 15 Jahren gemacht? Welches ja erstmal die Rechenfrage. 2020 minus 15 ist nicht so schwer. Bei 2019 minus 21, da wird es dann beim einen oder anderen schon etwas kritisch. Aber so mit 2020. So, was haben Sie im Jahr 2005 gemacht? So, und dann überlege ich mal oder lass die Leute überlegen, was ist in dem Jahr passiert? Was hat man erlebt in dem Jahr? Sind die Kinder auf die Welt gekommen? Was hat sich ereignet in diesem Jahr von vor so und so viel Zeit, wie alt der Whisky eben ist, um mal kurz innezuhalten und sich bewusst zu werden, in dem Jahr wurde die Gerste verarbeitet, wurde der Whisky gebrannt und er lag seitdem in einem Holzfass, in einem dunklen Lagerhaus in Schottland und hat über 12, 15 oder wie auch immer Jahre nur darauf gewartet, gewissermaßen, dass er heute zu uns kommt und heute von uns genossen werden kann. Also mit Sinn und Verstand und einer gewissen das Ding einfach zu ehren und nicht einfach wegzukippen, wenn man so möchte, sondern das auch richtig zu verstehen, einen Whisky zu genießen. Dieses Gebilde herzugehen, den Whisky schätzen zu lernen, das Alter schätzen zu lernen, auch wenn er nur 12 Jahre ist. 12 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Wenn jemand mal möchte 12 Jahre eingesperrt sein, dann braucht er bloß mal irgendwas machen. 12 Jahre ist eine ewig lange Zeit. Und viele sagen dann, um Gottes Willen, ich trinke doch keinen 12-Jährigen. Also ich trinke nur 21, 25, 34 Jahre und so weiter. Was für ein Quatsch in meinen Augen. Der Distillery-Charakter ist nach so einer langen Zeit verloren. Ich brauche immer diese Ausgewogenheit zwischen Distillery-Charakter und dem Einfluss des Holzes. Die sogenannte Textur, die wir gerade hatten. Und dann kann ich ein schönes Gebilde, einen schönen Abend verleben in dem Hinblick und in dem Wissen, dass ein Whisky über eine gewisse Zeit gelagert worden sein muss, um eben in dieser bestimmten Qualität dann an einem bestimmten Abend zu uns kommen zu können oder zu dürfen.
Das ist ein schöner Ansatz, vor allem bei so einem Tasting, wenn man die Leute vergleichen lässt, bekommt ein Whisky dadurch, wenn man sich immer so zurückversetzt, was man in dem und dem Jahr gemacht hat, ja, bekommt der Whisky mit seinem Alter schon eine ganz andere Dimension. Das finde ich wirklich einen schönen und interessanten Ansatz. Wenn wir jetzt mal ganz kurz bei den Whisky-Tastings bleiben, die du gerade angesprochen hast, würde ich dir gern zum Schluss die Frage stellen, was so dein in der Vergangenheit, du machst das ja schon wirklich, wirklich lange, was war dein größtes Highlight in deiner Zeit als Referent für Whisky Tastings?
Die Frage wäre eigentlich, wenn ich auf 3000, 4000 verschiedene Tastings zurückblicken muss und muss mir ein Highlight rauspicken, es ist absolut unmöglich, da ein Highlight rauszupicken. Dennoch bin ich ganz anders verbandelt mit diesem Begriff, was war das größte Highlight? Das größte Highlight passiert nach jedem Tastings. Und zwar dann, wenn ein Zuhörer, ein Tasting-Teilnehmer, jemand, der den Abend über bei mir gewesen ist, wenn der zufrieden nach einem Tasting nach Hause geht und sich vielleicht noch, bevor er den Raum, den Veranstaltungsraum, das Lokal oder wo auch immer man sich befindet, wenn er sich mit Handschlag verabschiedet und sich bedankt, dass er was Neues erfahren hat, dass ich eine Welt aufdecken konnte, die sehr mystisch war vielleicht oder sehr undurchsichtig, wenn der Teilnehmer oder der Zuhörer einfach einen Horizont begangen hat, erfahren hat, den er weiter beschreiten möchte. Und das passiert bei jedem Tasting. Drum muss ich für mich entscheiden, ein Highlight habe ich bei jedem Tasting, weil ich liebe meine Tasting-Teilnehmer, die Leute, wenn ich sie einerseits zum Lachen bringen kann mit verschiedenen Geschichten, wenn ich sie natürlich beeindrucken kann mit irgendwelchen Zahlen, Daten und Fakten, die nicht so in Gänze bekannt sind. Und wenn ich einfach in Gesamtheit erreichen kann, dass der sich die Zeit nimmt, mir zuzuhören über einen Zeitraum von 2, 3, 4 Stunden, wenn ich für diese Person oder diesen Personenkreis einen netten Abend arrangieren konnte und er mit frohem Mute sich auf den Nachhauseweg macht.
Also besser, muss ich sagen, hätte man das Ende einer Episode gar nicht beschreiben können. So, Helmut, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das waren wirklich jetzt sehr tolle Einblicke. Also ich muss auch sagen, ich habe da auch selber einiges aus der Episode und aus dem Interview mit dir mitgenommen. Und genau, an der Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit und das interessante Gespräch.
Vielen Dank für die vielen angenehmen Fragen und ja, dir und deinem Team alles Gute und noch viele weitere interessante und gute Gespräche und gute Fragen an die Whisky-Referenten. Mögen viele Zuhörer einen schönen Kreis aus Informationen bilden, um mit frohem Mut in die Whisky-Szene einsteigen zu können. Vielen Dank.
Ich danke dir. Bis bald. In dieser Episode unterhielt ich mich mit Helmut Knöpfle. Er ist Juror beim ISW, Keeper of the Quaish und seit 25 Jahren Whisky-Referent. Im Interview gab er Einblicke, wie die Arbeit als Referent und Juror aussieht, und wie man Whisky professionell verkostet und auf was man in privater Ambiente am meisten achten sollte. Wie bereits zu Beginn der Episode erwähnt, möchte ich dich nochmal herzlich in den Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook einladen. Dort hast du diesen Monat die Chance, an der Verlosung eines Benderomag 21 Jahre Single Malts teilzunehmen. Sollst du Fragen zu dieser Episode haben, dann schreib mir wirklich jederzeit gerne eine Nachricht, eine E-Mail. Und die Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf www.iforspirits.com. Viele Grüße und bis nächsten Mittwoch, Philipp.